Schönen guten Morgen, heute ist Dienstag, der 8. Dezember. Herzlich willkommen bei den täglichen Textmeditationen. Schön, dass du dabei bist. Heute lesen wir ein ganzes Kapitel. Vielleicht wird dir manches vertraut vorkommen, besonders am Anfang. Ich denke, Jesus hat die ersten Verse auch sehr geliebt. Wir dürfen gespannt sein auf Jesaja 61, die Verse 1 bis 11. Der Text, der eigentlich schon gestern dran war, aber ich hinke ja immer noch einen Tag hinterher. Vers 1: Die Geistkraft von Yahweh ist auf mir, weil Gott mich gesalbt hat, bin ich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, die zu verbinden, die ein zerbrochenes Herz haben, den Gefangenen die Befreiung auszurufen und den Gebundenen die Lösung ihrer Fesseln. Auszurufen ein Jahr des Wohlgefallens für Gott und einen Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle, die trauern, damit sich die trauernden Zions freuen. Ihnen Schmuck zu geben anstelle von Staub, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt Trübsinn, damit sie Bäume der Gerechtigkeit genannt werden. Prachtpflanzung Gottes. Soweit erstmal die starken ersten drei Verse des Kapitels. Wer spricht in diesen Versen? Es ist ein Ich-Erzähler. Wer ist das? Ist das der Prophet selbst oder ein anderer? Im Jesaja-Buch ist an anderer Stelle von einem Gottesknecht die Rede. Ist der gemeint? Wir müssen die Frage offen lassen und folgen zunächst einmal dem Text selbst. So bekommen wir mit, was der Prophet uns weiter enthüllt. Dies geistbegabte Ich ist von Gott gesalbt. Die Salbung lässt in der hebräischen Bibel an den König denken. Für seinen Job wurde er gesalbt. Vielleicht ist dieses Ich ein königlicher Prophet. Zur Salbung kommt die Sendung. Also die Geistbegabung und die Salbung haben eine Funktion. Diese Person hat eine Mission, eine Sendung zu erfüllen. Was und für wen? Als erstes werden uns die Armen genannt. Ja, das liegt daran, weil Gott gerecht ist. Er liebt die Armen. Das ist nichts Sentimentales. Das hat was mit seiner Gerechtigkeit zu tun. Jahwe hat eine Vorliebe für die Armen. Für die hat er gute, wirksame Worte. Dann geht es um die Verzweifelten. Das sind die, deren Herz vor Sorgen gebrochen ist. Für sie hat er neuen Mut. Und dann werden die Gefangenen genannt. Wahrscheinlich die, die durch Schuldsklaverei ihre Freiheit verloren haben. Und ganz nebenbei, heute gibt es mehr Sklaven als damals, obwohl das so weit weg von uns klingt. Ihnen sagt Jesus, beziehungsweise der Ich-Erzähler, ihr seid frei. Eure Fesseln werden gelöst. Halten wir kurz inne. Zu wem spricht unser dritter Jesaja? Ähnliches haben die Verbannten in Babylon auch schon gehört, Kapitel 40 und 51. Hier sind wir aber wieder in Zion. Das heißt, inzwischen sind die Deportierten, also die nächste Generation, wieder zurückgekehrt. Doch auch weiterhin besteht Grund zur Trauer. In Vers 2 ist von einem besonderen Jahr die Rede, das Gnadenjahr des Herrn oder das Erlassjahr. Das ist das 50. Jahr, das soll ausgerufen werden. Die Schulden sollen allen erlassen werden. Klasse Jahr. In dem Jahr sollen auch alle hebräischen Sklaven befreit werden. Das ist für die auch klasse. Für die Besitzer ist das allerdings ein derber Verlust. Und wer Grund und Boden verloren hatte, der sollte das auch wieder bekommen. Tja, was ist das denn für eine Bodenrevolution? Eine Umverteilung? Das ist viel zu harmlos ausgedrückt. Das ist das große Aufatmen. Gerechtigkeit für die Armen, aber sehr, sehr schmerzhaft für die Reichen. Bis hier hat Jesus in der Synagoge in Nazareth unseren Text im Gottesdienst laut vorgelesen. Nachzulesen in Lukas 4, 18 folgende. Seine Lesung schließt damit, dass er behauptet, heute, in der Gegenwart der damaligen Zuhörer, ist dies Schriftwort in Erfüllung gegangen. Jesus hat sich dieses Ich der prophetischen Worte angeeignet. Er hat sich darin entdeckt, seine Mission, seinen Auftrag. Jesus ist ein Sohn dieses Textes. Wie erfüllt sich in Jesus dieses Prophetenwort? Ansatzweise, zeichenhaft, keimhaft, vereinzelt. Die Schrifterfüllung hat begonnen. Sie ist noch nicht vollendet. Ich finde, da muss noch viel, viel mehr kommen. Und das wird es auch. Darauf warten wir bis heute, besonders im Advent. Komm, Jesus, wirke weiter und erfülle dies Wort. Gleichzeitig ist Jesus auch der Herr dieses Prophetenwortes. Denn er lässt einen Nebensatz einfach weg. Den Tag der Rache Gottes. Tja, das fällt auf, wenn man den Jesaja-Text liest, so wie wir. Man könnte fragen, wie bibeltreu bist du denn, Jesus? Aber um solche Fragen hat er sich nicht geschert. Er ist seinem himmlischen Vater treu. Zurück zu unserem Prophetentext, Vers 4. Sie werden die uralten Trümmer wieder aufbauen, das aufrichten, was früher verwüstet wurde. Die Trümmerstätte erneuern, die seit Generationen verwüstet liegen. Ja, der Vers ist klar, alles klar. Es geht um den Wiederaufbau der Zionsstadt und auch von anderen Städten. Die Frage ist, wer hilft mit? Wer packt an? Vers 5 und 6. Zugezogene werden eintreten und eure Ziegen und Schafe hüten. Die Kinder der Fremden werden für euch das Land bebauen und die Weingärten pflegen. Ihr aber sollt Priesterschaft Gottes genannt werden. Im Dienst unserer Gottheit werden sie euch nennen. Den Reichtum der Völker werdet ihr essen und ihres Glanzes euch rühmen. Das ist aber sehr, sehr interessant. Also im Klartext werden Ausländer und Fremde irgendwie integriert. Obwohl Integration nach unseren heutigen Maßstäben geschieht da nicht so richtig. Denn die Ausländer und Fremden, die Zugezogenen, die arbeiten für die Einheimischen. Das ist die Erzählerperspektive. Warum tun die das? Weil die jüdischen Männer selbst priesterlich Gott dienen. Sie fehlen ganz einfach in der Landwirtschaft und in der Viehzucht. Deshalb soll die von Fremden, von Ausländern übernommen werden. So wird deutlich, dass nicht allein die Nachkommen von Aaron und Levi, die Leviten und Aaroniten als Priester und Leviten im Tempel für den Dienst zugelassen sind. Anscheinend das ganze männliche Haus Juda, so dieser dritte Jesaja. Und das ist eigentlich die Brisanz dieser beiden Verse. Vers 7. Anstelle doppelter Schande und Schmach, die eure Feinde euch zugeführt haben, werdet ihr von deren Land einen doppelten Anteil bekommen und eure Freude wird kein Ende haben. Denn ich, Gott, liebe das Recht und hasse Gewalt mit Raub. Ich will ihnen ihren Lohn geben, Treue, und einen dauerhaften Bund mit ihnen schließen. Unter den fremden Völkern werden ihre Nachkommen bekannt sein, ihre Sprösslinge mitten unter den Völkern. Alle, die sie sehen, werden es merken. Sie sind die Nachkommen, die Gott gesegnet. Gott ist ein Liebhaber des Rechts. Das hängt wieder mit seiner Gerechtigkeit zusammen. Und er hasst Gewalt und Raub. Der Wiederaufbau gelingt, weil Gott die nichtjüdischen Völker zum Wiederaufbau mit heranzieht, so wie er sie auch zum Gericht herangezogen hat. Und wieder ist von dauerhafter Freude die Rede. Wieder ist von einem dauerhaften Bund die Rede, den Gott mit Zion schließt. Daher werden die vom Haus Israel als gesegnete Menschen in der Völkerwelt erkannt werden. Segen wird sichtbar. Und jetzt, in Vers 10, ändert sich die Sprecherperspektive wieder. Wieder ist von einem Ich die Rede, aber nicht mehr von einer Einzelperson, sondern jetzt sprechen doch wohl viele, ein kollektives Ich. Laut freue ich mich über Gott, meine Kehle jubelt über meine Gottheit, denn er, oder vielleicht auch sie, hat mir Kleidung der Rettung und des Heils angezogen, mich in den Mantel der Gerechtigkeit gehüllt, wie ein Bräutigam den feierlichen Schmuck anlegt und eine Braut sich schmückt mit ihren Schmuckstücken. Durch den abrupten Sprecherwechsel bekommen wir ein Gespür dafür, dass diese prophetischen Worte nicht am Schreibtisch so einfach runtergeschrieben wurden, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, sondern sie sind von Gott zu unterschiedlichen Situationen und Zeiten gehaucht worden. Wir müssen auf die einzelnen Sinneinheiten Acht geben. Ich habe den Eindruck, jetzt spricht die Stadt Zion. In der Wiederaufbauzeit wird man in Zion wieder jubeln. Gott hilft, Gott heilt und rettet. Die Kleidung verwandelt das Wesen eines Menschen. Kleider machen Leute. Wer Kleider des Heils anzieht, der ist gerettet. Der Mantel der Gerechtigkeit macht selbst gerecht und führt zu gerechten Taten. Schön, dass zum Schluss Bräutigam und Braut beide genannt werden, Männer und Frauen gleichermaßen zur Hochzeit geschmückt. Vers 11. Ja, wie aus der Erde ihr Gewächs hervorsprießt und ein Garten seine Samen wachsen lässt, so lässt Gott der Mächtige Gerechtigkeit wachsen, ein Lobpreis in Gegenwart aller fremden Völker. Prinzip Wachstum, so klingt das später bei Gleichnissen von Jesus. So wie es ganz natürlich im Garten wächst zu seiner Zeit, so lässt Jahwe Gerechtigkeit wachsen. Immer wieder geht es um Gerechtigkeit. Gott gibt den Armen das, was sie brauchen. Das ist Gerechtigkeit. Die praktizierte Gerechtigkeit wird zum Ruhm, zum Lobpreis Gottes in der Welt führen. Und ich vermute mal, dass bei den Armen mehr gelobt wird als bei denen, die auf Kosten anderer leben. Und ich habe den Eindruck, dass es um mehr geht als um den Wiederaufbau einer Stadt. Gott ist mit dem Wiederaufbau seiner Welt, seiner Schöpfung beschäftigt. Immer noch gibt es Arme und Zerbrochene, Trauernde, Gefangene und Versklavte. Jesus, so sahen wir, hat sich in diesem Text erkannt. Wir brauchen bis heute und heute erst recht Menschen, die von Gott gesandt sind, um zu ermutigen auf dem Weg der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit first, entzückend, so könnte ich diesen Text zuspitzen. Haben wir als Jesus-Nachfolgerinnen nicht Anteil an Jesu Geistsalbe, Anteil an seiner Sendung? Sagen wir nicht wie er, Abba, lieber himmlischer Vater? Dann sind auch wir heute gesandt, das Evangelium zu bezeugen in Wort und Tat. Möge Gerechtigkeit mindestens so gut wachsen wie das Unkraut in meinem Garten. Shalom.